Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir frisch aus der Tschechischen Republik, frisch gut durchgegrillt an diesem Wochenende, Markus Zeug begrüßen dürfen. Hi, willkommen Servus. Zurück. Es war das bislang heißeste Wochenende der MotoGP in dieser Saison, oder?
Definitiv, also es war die Hölle von Brünn, kann man sagen. Also es war für uns Journalisten schon nicht schön, jeden Tag um die 34, 35 Grad. Für die Fahrer war es wirklich brutal. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, bei diesen Temperaturen auf einem MotoGP-Motorrad zu sitzen, das ja auch ein bisschen Wärme abgibt, in Lederkombi und mit Helm und da eben voll ans Limit zu gehen. Also heute auch noch der Testtag dazu am Montag. Also die haben sich jetzt mal die zwei freien Tage bis Spielberg redlich verdient.
Bevor wir jetzt das Wochenende analysieren, starten wir wieder mal einen kleinen Aufruf an unsere Fans. Vielleicht sind ja ein paar Video-Freaks, Video-Editoren dort draußen, die unsere Videos hier gerne schneiden würden. Denn wir suchen Verstärkung. Und zwar brauchen wir einen Videomann, aber keinen Kameramann, weil die Videos nehmen wir im Grunde selber auf. Aber jemanden, der in der Post-Production das alles dann so herrichtet, dass wir da draußen, unser YouTube-Kanal, immer neue Tausende von Fans bekommt. Also falls ihr Interesse habt, ein bisschen ein Vorwissen schon mitbringt, die nötige Begeisterung für Motorsport habt, dann schickt uns doch eure Bewerbung an info@motorsport-magazin.com und ja, vielleicht dürft ihr dann künftig unsere hübschen Gesichter schneiden in den Videos.
Wir würden uns freuen.
Kommen wir jetzt aufs Rennen zu sprechen. Ein sensationelles Finale, also wirklich diese letzten Runden, Hammer, oder? Was Dovizioso, Lorenzo und Marquez in diesem Dreikampf um den Sieg gezeigt haben, oder?
Großartig, ja. Ich glaube, es war der 8. engste Podiumeinlauf oder sowas in der Geschichte.
Der engste seit Estoril 2006
zumindest. Genau, also sehr lange Zeit. Richtig spannendes Rennen, tolle Show, die drei da gezeigt haben. Und was sich wieder mal gezeigt hat, wenn es wirklich auf die letzte Runde auf ankommt, ist Andrea Dovizioso schon so ein bisschen der Meister in, in dieser Sache. Also er hat es wieder mal perfekt geschafft, sich das Rennen ideal einzuteilen. Jorge Lorenzo hat ja gemeint, eine Runde mehr hätte er noch gebraucht. Ne? Die eine Runde mehr gab es nicht, das Rennen war genauso lang. Und Andrea Dovizioso hat es wieder mal perfekt getimed, hat auch wieder ganz klassisch, wie er letztes Jahr oft mit Marquez gemacht hat, dieses Mal mit Lorenzo, ihn teilweise durchschlüpfen lassen, weil er gewusst hat, okay, ich kann ihn am Kurvenausgang wieder ausbeschleunigen. Taktische Meisterleistung von Andrea Dovizioso, also kann man nur sagen, Hut ab, ganz tolles Rennen von ihm.
Es ist diese Perfektion auf der Linie, weil Lorenzo Kampflinie super, der war auf der Bremse Wahnsinn. Also gerade diese letzte Kurvenkombination war echt Lorenzo Land. Ja. Aber Dovizioso hat einfach seine Linie, die beste ist, eisern durchgezogen, wie du richtig sagst, wie letztes Jahr gegen Marquez. Und das hat im Endeffekt den Erfolg gebracht. Also das war spitze, da konnte nicht einmal ein Marquez dann mit den beiden Ducatis am Ende mit. Dovizioso hat in der Pressekonferenz dann auch gesagt, er hat immer wieder Marquez den Motor hinter sich gehört und hat eigentlich gedacht, weil er nur die volle Renndistanz ja immer wieder hinter sich hatte, ja, da geht noch mehr vom Sande, aber nein, da ging in dem Fall nicht mehr. Denn Marquez hätte die Chance ergriffen, wenn sie sich ergeben hätte, oder?
Ich denke schon, ja, aber Marquez hat selbst angesprochen, Ducatis zu überholen ist unglaublich schwierig. Sie sind hervorragend auf der Bremse, haben eine super Bremsstabilität und haben die mit Abstand beste Beschleunigung und den besten Topspeed. Wenn man überholen will, kann man es nur in Kurven schaffen. Man hat es ja auch gesehen, Marc Marquez hat dann Stellen überholt, wo man den Brünn normalerweise nicht überholt. Ich glaube, zwei oder dreimal in Kurve 6, Eingang zum Omega, ist eigentlich keine Stelle, an der man überholt, einfach weil sich an den normalen Überholpunkten sich für ihn nicht die Möglichkeit ergeben hat, eben die Ducatis da auszubremsen. Also von dem her war es, glaube ich, ein ganz schwieriges Rennen für Marquez gegen die zwei Ducatis. Und somit kann er, glaube ich, mit dem dritten Platz optimal zufrieden sein, auch weil er damit ja sogar noch die WM-Führung ausgebaut hat.
Er hat auch nach dem Rennen sehr erfreut eigentlich gewirkt. Also das kennt man bei ihm nach dritten Plätzen jetzt nicht unbedingt so. Aber er hat ja auch gesagt, er wusste zu diesem Zeitpunkt, als es ins Finale ging, okay, Rossi ist hinter mir, ich habe sowieso mehr Punkte, ich baue meine WM-Führung weiter aus. Also, who cares, lass die da vorne fahren und ja, ich nehme die Punkte gerne mit. Und jetzt hat er mittlerweile 49 Punkte Vorsprung. Das sind jetzt fast schon zwei Siege. Jetzt sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo Valentino Rossi die WM nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen kann. Denn selbst wenn er jetzt in den verbleibenden 9 Rennen Erster wird und Marquez immer direkt hinter ihm Zweiter wird, reicht es für Marquez. Also, ja, das Hausaufgaben erledigt.
Marquez ist jetzt schon in einer super Position, eben auch, weil er es mittlerweile kann, seinen dritten Platz nach Hause zu fahren. Das war sein 100. Grand Prix und er hat sich selbst ein bisschen auf die Schulter geklopft im Anschluss, als er gemeint hat, ja, 100 Grand Prix jetzt und die Erfahrung aus den ersten 99, die habe ich heute ein bisschen für mich genutzt. In der ersten Saison hätte ich wahrscheinlich das Rennen entweder gewonnen oder wäre irgendwo im Kies gelegen und das gebe ich ihm zu 100% recht, das wäre mal so gelaufen. Mittlerweile kann er Marc Marquez auch mal auf einen dritten Platz fahren und so wird man dann im Endeffekt Weltmeister. Nur mit Siegen und Stürzen wird es sich im Endeffekt nicht ausgehen.
Cale Crutchlow hatte die Vermutung, dass Ducati am Ende so ein bisschen noch den technischen Turbo gezündet hat. Was hat er denn vermutet?
Ja, also Cale Crutchlow hat in seiner Medienrunde gestern ein bisschen, ich würde sagen, spekuliert. Er war sich sehr sicher, aber Cale Crutchlow ist ja, bei allem, was er sagt, sich sehr sicher.
Er ist auch nach eigenen Angaben der beste MotoGP-Fahrer.
Natürlich, quasi fehlerfrei. Aber Cale Crutchlow hat gemeint, er hat eben den Eindruck, dass die Ducatis quasi den Großteil des Rennens im Sparmodus, kann man sagen, gefahren sind. Also ein sehr schwaches Motormapping gewählt haben und dann erst in den letzten Runden, wo es eben richtig zur Sache ging, da richtig aufgedreht haben und erst da das Maximum rausgeholt haben quasi. In gewisser Weise unterstützt wird diese Theorie, wenn man sich die Rundenzeit in der letzten Runde ansieht, wo Jorge Lorenzo...
Also sowohl Dovizioso als auch Lorenzo hatten in der letzten Runde, jeweils auch Marquez übrigens, hatten die schnellste Rennrunde in der letzten Runde. Also sie haben sich das Rennen schon mal zumindest gut eingeteilt, wenn nicht noch irgendwie da technisch nachgeholfen wurde. Aber sie haben auch in den letzten 4 Runden, muss ich kurz in meine Analyse hier schauen, in den letzten 4 Runden waren sie... Dovizioso hatte nur eine Zeit unter 1,57 davor, Lorenzo überhaupt keine. Und in den letzten 5 Runden sind beide 4, das ist ja 5 Rundenzeiten, unter den 1,57 gefahren. Marquez hatte auch keine unter 1,57 davor, ist immerhin von den letzten 5 noch 3 dann drunter gefahren. Also sie haben alle miteinander gesagt, wir haben uns die Reifen perfekt eingeteilt. Aber natürlich gerade von Ducati wissen wir, dass die über Motormapping aus der Vergangenheit ziemlich viel machen können. Dovizioso hat offiziell bei der Pressekonferenz, er wurde darauf angesprochen vom holländischen Eurosport-Kollegen, hat er gesagt, nein, ich habe das Mapping nicht verändert. Es gibt andere, leichtere Rennen, in denen man Mappings teilweise verändert und das geht heute ziemlich leicht. Sie wollen sich halt nicht in die Karten schauen lassen. Zur Erklärung, das ist alles völlig legal. Also man kann die Mappings offiziell ändern. Das ist kein Thema.
Ich glaube aber schon, dass es größtenteils eben ein Rennen war, in dem viel die Reifen verwaltet wurden. Man hat es ja gesehen, eigentlich in den ersten, kann man sagen, 2 Drittel des Rennens war die Pace extrem niedrig. Also es gibt ja immer vor Rennen diese Predicted Race Pace, also ungefähr die Rundenzeit, die erwartet wird, die meistens ganz gut hinkommt eigentlich. Teilweise liegt man auch drunter, teilweise ein bisschen drüber. Und während ein Großteil des Rennens war, glaube ich, so, dass wir ungefähr eine Sekunde über der Predicted Race Pace gelegen sind. Also da haben schon alle Fahrer, kann man sagen, richtig Tempo rausgenommen, eben weil alle Angst hatten, bei den hohen Temperaturen den Reifen zu verheizen und dann eben in den letzten Runden dann dafür bezahlen zu müssen. Von dem her glaube ich es eher, dass es ein Reifenthema war und vielleicht dann eben auch noch ein bisschen das Motormapping aufgedreht.
Da darf ich nochmal eingrätschen und nochmal auf die Analyse verweisen, die ihr übrigens als Link unter dem Video auch findet. Man sieht ja auch daran, wer die schnellsten Runden gefahren hat. Also der Verlauf der schnellsten Rundenzeiten war zunächst was Alex Rins in Runde 2, dann Petrucci in Runde 4, Rabat in Runde 5. Das hielt dann für 10 Runden, war Tito Rabat der schnellste Fahrer im gesamten Feld. Dann war es Alvaro Bautista und erst ganz am Schluss Jorge Lorenzo. Also an den Namen, die da die schnellsten Runden gefahren sind, sieht man schon, okay, da wurde ganz vorne jetzt nicht unbedingt so Gas gegeben, um das Rennen
hier. Aber wenn man sich, ich glaube, Rabat war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf Position 8, Bautista zum Zeitpunkt der schnellsten Runde auf Position 11. Also das hat sich schon ein bisschen zusammengestaut, das Feld, kann man sagen, quasi. Keiner wollte da irgendwie die Flucht ergreifen. Jorge Lorenzo hätte vielleicht mit dem Gedanken gespielt, hätte er sich am Start in Führung setzen können, ist aber eh nicht gelungen, hat auch gesagt, okay, dann weil das für ihn die perfekte Gelegenheit.
Ja.
Absetzen kann ich mir jetzt eh nicht, jetzt warte ich einfach.
Er musste es so machen,
er musste es so machen.
Seine Worte, so.
Und ist im Endeffekt allen gut gelungen. Es waren ja auch mit Ausnahme von Valentino Rossi alle Spitzenfahrer auf hart unterwegs, also auf den härtesten Reifen, die es gibt. Das zeigt auch, wie kritisch das Rennen die Reifen betreffend war, dass fast alle Fahrer auf hart unterwegs sind. Erlebt man
17,
normalerweise
auch da wieder 17 der 25 Fahrer, also das haben wir auch eher selten, weil wir kennen ja viele Kombinationen. Es gab insgesamt nur 3 verschiedene Reifenkombinationen, ein Vorder- und ein Hinterreifen wurden gar nicht benutzt und wie gesagt 17 der 25 Fahrer auf dieser Hart-Hart-Kombination, ja, das hatten wir schon lange nicht mehr, also da war wirklich die Angst groß und die Lust zu zocken klein.
Definitiv.
Alvaro Bautista möchte ich vielleicht noch mal kurz zu sprechen kommen, denn der hat wirklich ein starkes Rennen gezeigt, war in der zweiten Rennhälfte der drittschnellste von der Zeit, war sogar eine Zehntel schneller als Marquez von der Rennzeit und war auch in insgesamt 4 Runden der schnellste Pilot im gesamten Feld. Super Rennen, aber Startplatz 14, da ging nicht viel, nach 4 Runden hatte er fast 4 Sekunden Rückstand, im Ziel dann 7, irgendwas. Da sieht man, dass das Qualifying dann hin und wieder doch recht wichtig ist. Wichtig wäre es auch für Maverick Vinales gewesen, denn der hat gesagt, der Unfall in der ersten dritte Kurve mit Stefan Bradl und Bradley Smith wäre nicht passiert, wenn ich nicht so weit hinten gestartet wäre.
Ja, er hat gemeint, das ist eine Konsequenz eines 12. Startplatz. Da kommt es einfach leichter vor, dass man irgendwo in so eine Schlamassel reingewickelt wird, als wenn man Platz 1, 2 oder 3 startet. Das hat er ganz richtig erkannt, würde ich sagen. Die Kollision selbst war ein bisschen ein undurchschaubares Thema. Es gibt keine TV-Aufnahmen davon. Auch die Rennleitung, die über einige mehr Kameras verfügt noch von der Streckenüberwachung, hatte keine offiziellen Bilder davon. Es wurde dementsprechend auch keine Strafe ausgesprochen. Von den 3 involvierten Fahrern war sich keiner genau sicher, wie es gelaufen ist.
Stimmt, es wurde sogar under investigation gesetzt, genau. Und dann kam da überhaupt nie was. Ja.
Von den 3 involvierten Fahrern Vinales und Bradl konnten es nicht beantworten, was genau passiert ist. Bradley Smith wollte es nicht beantworten. Der ist eigentlich ein sehr gesprächsbereiter Fahrer, Bradley Smith. Da muss man normalerweise eigentlich immer loben. Gestern hatte er keine Lust, mit uns zu sprechen, war lieber schon am Fahrrad unterwegs. So gesehen können wir uns nur auf das stützen, was Jack Miller und Franco Morbidelli, die hinter ihm gefahren sind, gesagt haben. Die geben Stefan Bradl die Schuld. Mag so sein, es ändert jetzt eh nichts mehr dran, passiert ist passiert. Aber für Maverick Vinales war es natürlich die Spitze eines katastrophalen Wochenendes, kann man eigentlich so sagen. Also da ist alles schief gelaufen, was irgendwie schief laufen kann.
Zum Beispiel für alle, die es vielleicht nicht so mitbekommen haben, ich meine, wir sind ja nah an der Materie drin, sehen die Schimpftiraden, die sich dann dort teilweise ausgerichtet werden. Erzähl mal, was war mit Vinales?
Ja, also grieseln tut es ja bei Yamaha, Vinales. Grieseln jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber es ist natürlich Unzufriedenheit vorhanden. Man hat seit einem Jahr kein Rennen mehr gewonnen. Das ist nicht die Erwartungshaltung von Yamaha, nicht die Erwartungshaltung vom extrem ehrgeizigen Maverick Vinales. Und Maverick Vinales ist anscheinend mit der Arbeit seines Crewchiefs Ramon Falcada nicht zufrieden, hat Yamaha eben mitgeteilt, dass er einen neuen Crewchief möchte ab nächster Saison. Falcada musste das dann eben von Yamaha erfahren und hat sich daran sehr gestört, weil es eigentlich das Fahrer-Crewchief-Verhältnis doch ein sehr enges ist, also quasi der erste Ansprechpartner eines Fahrers, kann man sagen.
Der wichtigste
Verbindungsmann
im Endeffekt in die Box.
Und hat sich daran eben sehr gestört, dass Vinales ihm gar nichts gesagt hat und er das eben so erfahren musste. War dann im Interview mit den spanischen TV-Kollegen von Movistar sehr, sehr verärgert, hat doch gemeint, ja, vielleicht ist es eh mein letztes Rennen hier, was weiß ich. Dementsprechend kriselt es da schon gröber bei Yamaha, dann eben FP3 am Samstag hat Maverick Vinales den direkten Einzug in Q2 verpasst, ist dann in die Box gekommen und hat dann seiner Crew oder dem Crewchief hämisch applaudiert. Das sind natürlich Bilder, die alles über die Stimmung in der Box aussagen. Und dann eben am Ende noch der Sturz in der ersten Runde. Also das ist ein Wochenende, da kann man einen dicken Haken drunter setzen.
Und in den in seinen Medienrunde vorab die Ansage:
keine Fragen zu Sachen, die nicht auf der Strecke passiert sind.
Das sagt er auch schon.
Also quasi alles. Vielleicht noch interessant dazu, Maverick Vinales ist vor der Medienrunde direkt aus dem Büro von Lynn Chavez gekommen, vom Yamaha Motorsportchef, wo es eine kurze Besprechung gab.
Und die Medienrunde ist ja auch um 15 Minuten verschoben worden.
Genau, deswegen. Also eindeutig im Maulkorb eigentlich von Yamaha. meiner Meinung nach auch nicht die beste Möglichkeit, so eine Situation zu lösen. Das kann man besser lösen. Ich erinnere mich noch an die Trennung von Valentino Rossi und Jeremy Burgess, wo man eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht hat. Dann kann man all diese Unklarheiten, diese Spekulationen, die es jetzt gibt, ausräumen und das gar ausdiskutieren. Ich glaube, dass man sich keine Gefallen damit tut, aber das muss die Yamaha-Presseabteilung entscheiden. Das liegt nicht in unserer Hand.
Die scheinen es ja besser zu wissen. Ja, MotoGP-Rennen können wir, glaube ich, damit abhaken, bevor es jetzt nach Spielberg geht. Kommen wir zu den kleinen Klassen. Moto2, also ich bin normalerweise kein großer Fan der Moto2, weil ich finde, die Rennen sind von diesen drei Klassen eigentlich immer am langweiligsten. Wir haben oft einen Fahrer, der sich irgendwie absetzen kann. Nie wirklich so große Feldkämpfe, wie wir sie aus der Moto3 kennen und zuletzt auch immer wieder aus der MotoGP. Aber dieses Rennen, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Also dieser Fight, ein großer Fight über lange Strecken. Zum Schluss dieses Duell Marini gegen Oliveira, wo man bis in die letzte Kurvenkombination, wo das mehrfach wechselt, wer vorne ist. Also ein sensationelles Rennen. Das macht richtig Spaß. So.
Das hat richtig Lust auf mehr gemacht, muss man sagen. Ja. Auch Lust auf mehr bei Luca Marini. Also dessen Stern geht schon langsam so richtig auf. Lange Zeit war er immer nur der Bruder von Valentino Rossi.
Halbbruder, nicht mehr da der ganze Bruder. Genau.
Aber mittlerweile zeigt er schon, dass er zu Recht in der WM ist und zu Recht auch in einem Spitzenteam ist und nicht nur, weil er die gleiche Mutter wie Valentino Rossi hat. Also ich glaube, von dem können wir uns in absehbarer Zeit schon noch einiges erwarten. Hat sich da mit Miguel Oliveira sehr gut duelliert und Miguel Oliveira ist einer der absoluten Spitzenfahrer in der Moto2, kämpft, würde ich sagen, gegen Pecco Bagnaia, die zwei sich den Titel ausmachen in der Moto2, also hat mir sehr gut gefallen, Luca Marini, aber Miguel Oliveira ein astreines Rennen gefahren. Zunächst sah es nicht so aus, als könnte es gewinnen eigentlich, war ein bisschen weiter hinten, aber mit einem tollen Finale hat er das noch umgebogen.
Ja, ich glaube, das wird auch in der Moto2 jetzt immer wichtig, also diese Reifenkonservierung, dass man nicht gleich am Anfang alles verbläst und dann hinten raus kommt Quartararo bei seinem zweiten Platz, hat das sensationell gemanagt, so da ist er auch von jenseits der 10 irgendwo rum gekommen. Ich glaube, in der Moto2 wird auch das immer wichtiger und ich gebe dir vollkommen recht, bei Luca Marini, da war ich auch lange skeptisch, weil er in die WM kam, okay, zu groß für Moto3, kommt gleich in die Moto2. Moto2 ist der Umstieg von der spanischen Meisterschaft auf die WM mit am größten, das haben wir auch schon einmal diskutiert, in Moto3 geht es eigentlich, aber Moto2, da trennen wirklich Welten, diese spanische oder Europameisterschaft, ja. Moto2-Europameisterschaft, wie sie heißt, war dann lange eigentlich unter dem Radar, wobei man auch sagen muss, bei Forward Racing, okay, mit dem Team wirst du es nicht zerreißen, ja. Aber er kommt jetzt nach und nach und ist noch jung, war ja, als sein Halbbruder dort seinen ersten Sieg geholt hat in Brünn, nicht noch nicht einmal geboren. Also das spricht schon Bände.
Ein schöner Side-Fact, ja. Aus deutscher Sicht hat das Wochenende sehr gut begonnen eigentlich. Marcel Schröter mit Trainingsbestzeit am Freitag.
Doppelbestzeit,
auch im Qualifying gut dabei gewesen. Leider im Rennen hat es für ihn nicht so funktioniert. Er war nachher sehr enttäuscht eigentlich. Wir wissen, Marcel Schröter eigentlich immer ein Fahrer, der sehr viel über seine Rennen zu erzählen hat immer. Gestern war er ein bisschen ratlos. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie bin einfach nicht auf Tempo gekommen. Er konnte sich selbst noch nicht erklären. Er hat gemeint, wird eine tiefgreifendere Analyse nötig sein. Er konnte sich nicht erklären. Einfach schlecht gelaufen, das Rennen.
Ja, dafür war es dann aber nicht so schlecht.
Das Ergebnis war okay.
Der Platz ist geht in Ordnung.
So. Aber mit der Pace, die er das ganze Wochenende gezeigt hat, wenn er die umsetzen hätte können, wäre eben viel mehr möglich gewesen. Dementsprechend war er ein bisschen enttäuscht, auch verständlich.
Moto3, Philipp Oettl, ich sag mal, ähnliche Situation, hat das Rennen teilweise angeführt, hat schon sehr gut ausgesehen. Im Endeffekt war es dann aber auch nur der 8. Platz, glaube ich. Was hat Philipp gesagt nach dem Rennen?
Ja, er hat ein bisschen mit sich gehadert, das war so ein bisschen in Zwiespalt, hat er sich ein bisschen befunden. Er hat gemeint, ja, einerseits das Rennen war gut, ich bin gut gefahren, hat eigentlich alles gepasst, aber mit dem 8. Platz war er eben doch nicht zufrieden. Er ist als 4., glaube ich, beim vorletzten Mal auf die Startzielgerade gegangen, wollte sich da ideal platzieren, um eben dann um den Sieg angreifen zu können. In dem Moment sind aber drei andere Fahrer an ihm vorbeigeschossen. Und somit war es gelaufen. Es ist halt ein Moto3-Rennen zu planen, hat er selbst gesagt, gerade in Brünn ist de facto unmöglich. Da kann immer alles passieren. Von dem her würde ich sagen, kann er sich keinen Vorwurf machen, hat auch selbst so gemeint, ist unglücklich gelaufen, hätte genauso gut andersrum laufen können. Und ich denke, der Trend stimmt jetzt wieder bei Philipp, nachdem er ja nach dem Sieg in Le Mans in einer schweren Krise war, wo er, glaube ich, in 4 Rennen einen Punkt geholt hat. Jetzt war es ein gutes Rennen am Sachsenring, ein gutes Rennen jetzt in Brünn. Jetzt kommt mit Spielberg eine Strecke, wo er sich in den letzten Jahren sehr gut geschlagen hat, immer. Also ich denke, das geht wieder in die richtige Richtung beim Philipp.
WM Moto 3 wird richtig spannend. Jorge Martin verletzt, nächste Null geschrieben. Fraglich, ob er am Red Bull Ring überhaupt starten wird können. Aber Marco Bezzecchi auch keine Big Points gelandet. Ich glaube, Sechster am Endeffekt. Das heißt, gerade so viel Pünktchen weggeknabbert, dass er
Gerade die Führung.
gerade so in Führung gegangen ist. Fabio Di Tarantonio dafür kommt jetzt plötzlich von hinten, pirscht sich da wieder ran mit einem sensationellen ersten Sieg, oder?
Ja, also verdient hat er eigentlich schon lange, finde ich. Er
Er hatte
hätte ihn
ihn
ja
in Le
auch
Mans
schon
ja auch schon.
gehabt. Ist ein großartiger Kämpfer, finde ich. Also prädestiniert eigentlich für die Moto3-Rennen. Der kann richtig die Ellbogen ausfahren.
Ist auch ein bisschen größer als der Mann.
Genau. Und somit absolut verdient, wie du gesagt hast. Le Mans wäre eigentlich schon sein Sieg gewesen. Fand die Aberkennung damals auch etwas eigenartig,
Ja,
muss ich sagen.
diese Höhe der Zeitstrafe war sehr,
Genau,
sehr
von dem
seltsam.
her Glückwunsch an ihn und natürlich für Jorge Martin. Der Super-GAU kann man sagen, die Verletzung zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt, gerade jetzt beim ersten Back-to-Back-Wochenende des Jahres. Er ist überzeugt davon, dass er ein Spielberg fährt. Ich bin mir da nicht so sicher und auch wenn er fahren
Nicht
wird,
bei,
kann ich
weit weg
mir
von
noch nicht genau
100%.
vorstellen, wie das aussehen wird. Ja. Wir wünschen natürlich das Beste, denn wenn man die bisherigen Leistungen, vor allem die Leistungen der letzten Rennen beobachtet, muss man sagen, zumindest aus meiner Sicht wäre Jorge Martin der verdiente Weltmeister in diesem Jahr. Aber jetzt könnte es natürlich, je nachdem, wie es mit der Verletzung weitergeht, doch noch schwierig werden für ihn.
Ja, ich glaube, das ist eine kompakte Analyse aus Brünn gewesen. Für uns geht es jetzt nicht allzu weit weg,
Nein?
eine Stunde in den Norden rauf zum Red Bull Ring, wo wir ab Donnerstag unsere Zelte aufschlagen. Ab Mittwoch kommen ein paar MotoGP-Strassen hier nach Graz zum
Auch ein
Pre-Event.
kleines Video zaubern.
Vielleicht schaffen wir es. Ja, dann melden wir uns sonst vom Red Bull Ring, von unserem Heimrennen. Was bleibt uns sonst noch zu sagen?
Unsere App können wir natürlich wie immer empfehlen.
Die App können wir natürlich empfehlen.
Motorsportmagazin.com-App für iOS und Android mit allen Bildern, allen News, allen Ergebnissen, unseren Videos, alles, was sich das Motorsport-Fan-Herz wünscht. Und dann sagen wir Ciao, bis Spielberg und dann melden wir uns dann wieder.
Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport-App? Jetzt im App Store nach Motorsportmagazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose motorsportmagazin.com-App auf www.motorsport-app.com. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.